Aber du musst merken, wo diese Aufregung sich langsam umkehrt in Nervosität. Und manchmal, das ist wie so in der Badewanne, wo das Wasser so langsam kalt wird. Weißt du, du kannst nicht sagen, jetzt ist es warm, jetzt ist es kalt, sondern es geht so langsam. Und da musst du sehr schnell merken, oh, das Wasser wird kalt, ich muss aufpassen. Jetzt wird es Nervosität.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid, wenn wir die Themen anfangen und ins kalte Wasser springen. Nochmal von einer anderen Seite beleuchten. Diesmal nämlich das Thema Bühnenpräsenz und wie gehe ich damit um, wenn ich auf einer Bühne stehe und ganz viele Augen schauen mich erwartungsvoll an. Ich habe mich nämlich mit einem Stand-Up-Comedian unterhalten, Heino Trusheim, lange Jahre auf der Stand-Up-Comedy-Bühnenwelt unterwegs gewesen, aktuell leider so ein bisschen pausiert das Ganze. Das hat er zum Anlass genommen, Redechamp zu gründen, wo er ja versucht, sein Wissen weiterzugeben, was er in den ja, vielen Zeiten auf der Bühne sozusagen sich angeeignet hat, in Form von Workshops, aber auch Coachings für ja, Startup-Pitches, aber auch Keynotes etc. pp. Also ich fand es super spannend. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Heino gibt noch einen kleinen Sneak Peek jetzt und ja, viel Spaß.
Hallo, hier ist Heino Trusheim und ich war im Podcast von Tilman Vorhoff. Es war sehr schön, sehr interessant und sehr lustig, fand ich. Denn ich bin Stand-Up-Comedian und wir haben über meine Anfänger auf der Bühne gesprochen, über Nervosität, was man tun kann gegen Nervosität, wie man eine gute Geschichte erzählt, wenn man sie gut erzählt, warum man unbedingt nach Norwegen zum Skiurlaub fahren sollte und was man macht, wenn die Leute nicht lachen.
Hallo Heino.
Oh, hallo. Tilman, das ging jetzt schnell. Ich dachte, du machst noch eine längere Ankündigung. Ich war jetzt in Gedanken schon noch irgendwo anders. Dachte, ich habe noch Zeit.
Ja, nee, ich wollte erstmal Hallo sagen. Ich fände es ganz interessant, weil ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, zu sagen, boah, ich will Stand-up machen. Von dir mal zu hören, wie es bei dir war, dass du gedacht hast, oh, ich will auf die Bühne, ich möchte mich vor ein Publikum stellen und gucken, ob die mich witzig finden. Also wie kam es dazu, dass du den Weg auf die Bühne gesucht hast?
Ja, das war natürlich ein langer Weg. Ich bin ja spät erst auf die Bühne gegangen mit 31. Na, heutzutage ist so, weil es heute ganz andere Möglichkeiten gibt als damals. Also wir hatten damals, erstmal war Stand-Up-Comedy, als ich weiß nicht, 16 war, das war ja irgendwie 86, da gab es ja noch gar kein Stand-Up-Comedy in Deutschland. Ja, das heißt, das war überhaupt nicht in deinem Kopf. Und heute, die anfangen mit Comedy, es sind viele, die anfangen mit Stand-Up-Comedy, ja, junge, also meistens so 20, 21, 22. Und die wachsen auf mit amerikanischem Stand-Up. Also die fangen mit 15 an, amerikanische Stand-Up-Comedians zu gucken. Und wenn die dann anfangen, dann haben die schon 5 Jahre Stand-Up gesehen. Also die fangen auf einem ganz anderen Level an, als ich damals. Also es war gar nicht in meinem Kopf. Aber ich fand es halt immer super, Gags zu machen. Ich meine, in der Klasse da irgendwie einen Gag zu machen und zu lachen, ist doch der Hammer. Also fand ich schon immer super.
Du warst also der Klassenclown.
Auch, ja, mit der Klassenclown, ne? Nee, aber das fand ich schon immer gut. Und Bühne fand ich auch gut. Ich habe Musik gemacht und ich dachte, ey, das finde ich schon cool auf der Bühne hier. Und ja, aber so war's. Und dann habe ich aber mit 24, ich habe damals studiert, Lehramt, Chemie, in Hamburg. Und habe einen amerikanischen Persönlichkeitsentwicklungskurs, so muss man sagen, besucht mit 120 Leuten. Und die Kernaussage da war, revolutionär, war nämlich das typische amerikanische, die Aussage, du kannst schaffen, was du willst. Auch wenn du denkst, du kannst es nicht, das, was du schaffen willst, du kannst es schaffen, es liegt an dir. Und das war damals für mich mit 24, ja, aus einer Kleinstadt kommend, dachte, echt, bitte? Moment, ich dachte, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Angestellter, so, da werde ich irgendwas so, ne? Ich krieg alles. Und dann ging bei mir im Kopf was los und dann habe ich mir gedacht, okay, was willst du denn wirklich? Ne, wenn du jetzt mal alle Ängste beiseite nimmst, und ich weiß nicht, ich saß im Auto, im Golf von meinem Freund, weil hat er kein eigenes Auto. Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Und dann dachte ich, was willst du werden? Und dann habe ich mich, so, dann sah ich mich von meinem, in meinem geistigen Auge auf der Bühne mit einer Gitarre und einem Barhocker. Das weiß ich noch, dieses Bild hatte ich. Aber auch damals, das war 24, also 1994, da war Quatsch, Comedy Club hatte mit Stand-Up Comedy 92 angefangen in Hamburg. Es gab es nicht, es war nicht im Kopf. Also habe ich irgendwie versucht, Schauspieler zu werden, das hat nicht geklappt. Und dann hat irgendwann, da habe ich gekellnert in dem Musical Buddy Holly. Da gab es auch ein Restaurant und da habe ich gekellnert. Und der Gastroleiter, Alex Bolognino, der sagte irgendwann zu mir, das war so 97, 98 muss es gewesen sein, Heino, mach doch Stand-Up-Comedy. Und dann dachte ich, oh, habe ich mal gehört, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir eine Show angeguckt im Imperialtheater, Quatsch Comedy Club damals mit Mittermeier. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann habe ich 2001, wie gesagt, mit 31, das war dann eigentlich mein erster offizieller. Ich hatte ein halbes Jahr vorher einen inoffiziellen ersten Auftritt beim Schuljubiläum meines alten Gymnasiums, was ein, also ich weiß jetzt, wie Napoleon sich gefühlt hat bei seiner letzten Schlacht. Also es war nicht so gut. So, und dann war der erste Auftritt 2001 mit dem Regisseur, der hatte mir geholfen und von dort ging es dann richtig los.
Bei dem, also du hast hier quasi früh angetriggert durch dieses Persönlichkeitsentwicklungstraining diese Frage gestellt, die ja oft auch in solchen motivierenden Videos, glaube ich, gestellt wird, ja, was würdest du tun, überleg dir mal, was würdest du tun, wenn du jetzt nicht Geld verdienen müsstest oder sowas, ne? So wirklich, was ist das, was dir Spaß macht und wenn du das dein Leben lang machen könntest oder was, ja, was wäre das?
Ja, das ist eine gefährliche Frage, ne? Weil wenn du die wirklich ehrlich beantwortest, kann es sein, dass das nicht rauskommt, auf dem Katasteramt arbeiten, so wie ich das gerade tue, ne? Sondern aber mal taucht ein Wunsch auf, wo du denkst, ja, aber das ist ja so weit weg von dem, was ich tue. Deswegen trauen sich vielleicht, also heute vielleicht mehr. Ne? Heute, die Generation, die jetzt heranwachsen, die wachsen mit dem Internet auf, die sehen, hey, ich kann YouTuber werden, hey, ich kann eine Privatinsel in der Südsee haben. Ja, das ist alles möglich. Und das war ja bei uns damals überhaupt nicht im Kopf.
Ja, wenn man sich dann die Frage stellt, und man hat das gefunden für sich, was einem auch Spaß macht, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie komme ich da hin? Und das macht man, kann natürlich auch dann für viele so eine Hürde sein. Ich habe ja, wie soll ich das überhaupt machen? Wie soll ich da hinkommen? Ich habe das ja gar nicht studiert oder aber man hat ja letztendlich auch viel Zeit und du hast dann ja auch angefangen, bei dir war es ja so, wie ich das verstanden habe, dass du einfach auch versucht hast, so ein paar Sachen zu probieren. Ne? So mit dem Schauspielern, das hat dann aber irgendwie
geklappt. Ja, ich habe halt jemanden gesucht, ich wusste, ich war halt 24, habe mein Studium abgebrochen und ich wollte halt irgendwie auf die Bühne und dort Leute zum Lachen bringen. So, das wollte ich. Und damals gab es Internet noch nicht wirklich.
Also YouTuber war keine Option mit kleinen, witzigen Clips.
Nee, vor allem, du hast das Wissen ja gar nicht bekommen. Wo du gibst heute bei Google ein, wie werde ich Comedian? Und dann hast du 100 Tutorials, die dir zeigen, wie du anfängst, wie du ein Gagwriting machst und so weiter. Und das war damals, du hast gesagt, okay, wer kann mir das denn beibringen? Und dann habe ich Schauspielworkshops gemacht, aber das waren Schauspieler, die können dir nicht zeigen, wie du witzig wirst. Ich war bei einem Schauspiellehrer, also Wladimir, will ich nicht vergessen, Wladimir. Ja, weil dem habe ich nämlich was vorgespielt damals, ich hatte ihm was überlegt, so guck mal, kannst du mir helfen, ich will auf die Bühne, das soll lustig sein. Und dann habe ich dem das so vorgemacht, ne, und dann guckt er mich an und sagt, Reino, du bist nicht witzig. Bums, so. Und damals war ich noch nicht so, ich wusste es ja nicht, weißt du, ich dachte, vielleicht bin ich wirklich nicht witzig, ne? Und dann war ich erstmal, dann habe ich erstmal eine Woche depressiv im Bett gelegen, weil ich dachte, okay, heute denke ich mir, Alter, du lässt dir von einem Russen sagen, dass du nicht witzig bist, ey. Wohl ein Witz, ne? Das heißt, ich habe jemanden gesucht, der mir zeigt, wie es geht. Und ich habe Mittermeier auch mal getroffen, aber der konnte mir nicht wirklich helfen. Ich hatte denen gesagt, wie komme ich auf die Bühne? Und der sagte, ja, du musst 3x10 lustige Minuten schreiben. Sag ich, ja, super. Also das ist wie wenn du sagst, wie werde ich Gewichtheber, wie werde ich Olympiasieger im Gewichtheber? Und dann sagen die, ja, du musst diese Hantel heben. Ja, aber wie? So, ne? Das hat er nicht gesagt.
Ja, wie hast du es dann gemacht?
Ja, ich bin dann halt selbst so ein bisschen aufgetreten. Dann habe ich über Zufall und Glück einen Regisseur kennengelernt, Martin Bau. Ja, der hat mir Strukturen einfach gezeigt, wie Humor funktioniert. Aber das Wichtigste, was er eigentlich gemacht hat, ne, weil ich war 31, ich hatte keine Berufsausbildung, ich habe gekellnert, ja, andere Freunde, die haben ihr Studium gerade zu Ende gebracht und haben irgendwie bei KPMG gearbeitet, ne, und überlegt irgendwie, wo sie in Skiurlaub fahren sollen. Und da fühlst du dich schon so als Versager irgendwie, ne, und also mein Selbstvertrauen war völlig am Boden. Und das, was mein Regisseur eigentlich am meisten gemacht hat, war mein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Also ich weiß noch, ich habe da immer dann einen Gag vorgemacht und dann habe gefragt, ist das witzig? Und der, ja, ist witzig. Ist das wirklich witzig? Ja, ist wirklich witzig. Bist du sicher? Ja, Heino, es ist, und das musste der, das war das, also das, die Hälfte des Coachings und das, der Arbeit war einfach nur so, es ist witzig, es ist witzig, es ist witzig. Weil ich wusste es ja nicht. Bis ich dann meinen ersten Auftritt hatte und dann haben die Leute gelacht und dann weißt du ja, okay, ja, es scheint ja doch irgendwie witzig zu sein. Mhm. Ne? In einem Café, wo ich gekellnert habe damals, das war Bodus Bootsteg im Winter, da haben die mich geschlossen und dann saß man da auf der Alster und es war arschkalt, weil es war nur so ein Holzboden und darunter war direkt das Wasser. Dann habe ich meinen Regisseur, ich habe den da eingepackt, der saß da in drei Decken, links und rechts so ein Heizlüfter und dann habe ich vorne da meine Witzchen gemacht und dann meinte er irgendwann, sagte er so, sag mal, Heino, was wäre, wenn es einen Auftritt gäbe? So. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wir haben ja gar nichts. Siehst du, wir haben ja ein paar Witzchen, aber mehr haben wir noch nicht. Ne? Ah ja, okay. So, und dann habe ich weitergemacht und dann sagte er, ja, aber jetzt mal, also nur mal theoretisch. So, es gäbe nichts. Ja, du, ich habe da gar nichts. Wir haben, und dann meinte er, pass auf, ich habe einen Auftritt für dich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schon. Ein bisschen früh. Ne? Und er so, ja, pass auf, na, kannst du in 4 Wochen in einer kleinen Show kannst du auftreten. Ja, dann habe ich mir ja mal durchgearbeitet und überlegt und habe gedacht, naja, dann machen wir das wohl mal, oder?
War das sofort für dich klar oder war das noch ein bisschen kleinerer Prozess für dich? Weil das klingt da schon so für den ersten Sprung auf so ins kalte Wasser, wo du dann vor diese ja, Möglichkeit gestellt wirst und dir überlegen musst, okay, mach ich es jetzt.
Er hat mich schon überredet, ne? Er hat schon gesagt, ich habe gedacht, wollen wir nicht erstmal noch ein bisschen üben und dann irgendwann was, ich meine, du willst es doch wissen, du willst auf die Bühne und wir haben jetzt ein bisschen was vorgearbeitet und der Regisseur meinte, also Martin meinte, hey, das wird funktionieren, ich bin mir ziemlich sicher. Dann habe ich gesagt, also du willst ja nun auf die Bühne, dann musst du jetzt vielleicht auch mal machen. Und dann haben wir das halt, dann haben wir das gemacht. Und ja, das war schon, also der Auftritt, ich meine, bei mir ging es um alles. Ne? Also für mich, ich habe mir gesagt, ich bin 31. Ich habe gesagt, wenn ich bis 32 nicht klar sehe, dass ich damit komme, die irgendwie eine Chance habe, ne? Und ich bin ja immer meiner inneren Stimme gefolgt, das war es ja. Ich habe ja alles abgebrochen, weil ich immer diese innere Stimme hatte, die mir sagte, da ist was anderes und du musst dem folgen. Also habe ich dieser inneren Stimme gefolgt und ich dachte, ja, wenn die aber jetzt, weißt du, vielleicht hätte ich auch keine Ahnung, was weiß ich, wo diese Stimme herkommt. Und aber dann habe ich gedacht, okay, pass auf, bis 32 versuchst es und wenn die, und mit diesem Auftritt war mir klar, pass auf, du bist 31, du hast jetzt mit einem Regisseur, mit einem guten Regisseur, der sich mit Comedy auskennt, der hat Kabarettisten betreut, die sehr erfolgreich sind. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn die jetzt nicht lachen, dann war es das. Dann begrabst du die ganze Idee mit Kunst, Künstler, Comedian, was auch immer, dann gehörst du da nicht hin und dann guckst du nur noch, dass du irgendwie Geld verdienst. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Und so saß ich halt im Backstage in dieser kleinen Show von Alphonse, diesem Franzosen mit dem Puschelmikro, der hatte eine Show in Hamburg, in so einem Kulturzentrum. Und dann saß ich da und dachte so, okay, jetzt gleich wird sich zeigen, so dein ganzes nächstes Leben. Weil was jetzt gleich, wenn sie nicht lachen, so, Ast rein, dann gehst du nochmal zur Berufsberatung. Und wenn sie lachen, dann bin ich halt raus. Ich weiß nicht mehr, was mein erster Gag war. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, welche Geschichte ich erzählt habe.
Ja. Aber was ist dir noch durch den Kopf gegangen? Also, das ist ja schon ein enormer Druck, den du dir dann ja auch selber aufgebaut hast, in dem Raum, wo du vorher noch saßt und du weißt, okay, in 10 Minuten gehst du gleich los. Was ist da dir durch den Kopf gegangen? Also wie hast du, ich habe unheimlichen Respekt, ne, vor Stand-Up-Comedians, die sich auf eine Bühne stellen und ihre Arbeit quasi präsentieren und noch nicht wissen, ob es ankommt oder nicht. Also wie hast du das für dich quasi, wie bist du mit dieser Nervosität oder mit dem Lampenfieber, wie man es ja auch oft nennt, da in dieser Situation umgegangen?
Ich war tierisch nervös, weil ich nicht wusste, was gleich passiert. Ich wusste wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Das ist ja, wenn du Gags machst und länger im Business bist, dann hast du vielleicht ein besseres Gefühl. Ja, du schreibst was zu Hause, denkst was aus und denkst, das könnte lustig sein. Aber du bist ja nie wirklich 100% sicher. Und deswegen haben wir ja in der Struktur von Stand-Up-Comedy in den verschiedenen Shows haben wir die sogenannten Open Mics. Und das sind Shows, wo die Low Budget sind, also die Leute, die Zuschauer zahlen wenig Eintritt und wissen, hier werden Gags getestet. Also die Leute gehen auf die Bühne und testen neue Gags. Und dann hast du schnell eine Idee, okay, jetzt kann was werden. Du machst den Gag und dann weißt du schnell, okay, so wie stark er ungefähr ist. Aber wenn du das nicht, solange du es nicht hast, weißt du es nicht. Und so. Und du bist immer wieder überrascht, machst einen Gag und denkst, das ist ein Hammerding, ey. Das ist doch jetzt, und du denkst gleich, jetzt knallen sie und die klatschen gleich und du machst das Ding und kannst Papier rascheln hören, ne? Oder kannst einfach Totenstille. Und das war damals halt bei meinem ersten Auftritt, ich wusste halt überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es lustig ist oder nicht. Und deswegen war ich einfach tierisch nervös. Und ja, was ich auf und ab gegangen und gedacht, okay, was ist? Und ich wusste auch gar nicht, wie es ist, aufzutreten, so richtig. Also, weiß nicht, war tierisch nervös. Aber dann, als der erste Lacher kam, denkst, boah, das ist ja der Hammer, ey. So geht das. Und die ganze, also der ganze Auftritt war gut. Also das war einfach, die Geschichte hat funktioniert und wir haben gelacht. Und das ist schon, ein Lacher ist ja wirklich wie so ein Schuss von einem Pfeil. Ne? Du lässt los, diese Punchline, bumm, und die lachen. Und mittlerweile kenne ich das, aber damals war es so, mein Gott, irgendwie so komisch, ne? Du sagst was, ein Satz, bumm, und die lachen. Komisch.
Bist du jetzt auch noch nervös, wenn du so Auftritte hast? Oder dann auch was später, wenn du dann auch bei deinen Auftritte bei TV Total hast und du noch weißt, okay, da gucken jetzt nochmal 1-2 Millionen Leute mehr zu, nicht nur die, die hier wirklich irgendwie im Raum sitzen. Hast du da für dich Strategien entwickelt, mit dieser Nervosität umzugehen, bevor es dann auf die Bühne geht? Oder bist du mittlerweile so locker, dass du weißt, okay, ganz egal, ob die Leute lachen oder nicht, oder ich ziehe es einfach durch und mal gucken.
Nervosität kommt immer dann auch. Also Nervosität ist ja Angst. Ne? Also Nervosität ist Angst, du hast Angst. Und wenn du Angst hast, oder die Strategie ist für dich herauszufinden, wovor hast du Angst und was triggert deine Angst? Und das sind viele, viele Faktoren. Und wenn es einige von diesen Faktoren da sind, dann werde ich auch nervös. Und Faktoren können sein, ich mache neues Material, also neue Gags, wo ich noch nicht so sicher bin. Nervositätsfaktor kann sein, ich bin in einer Show, die ich noch nicht kenne. Ich kenne die Zuschauer noch nicht, ich weiß nicht, wie die drauf sind. Nervosität kann sein, vor dir tritt ein Comedian auf, der unglaublich stark ist. Nervosität kann sein, der Auftritt ist jetzt wichtig. Ja, wie du sagst, TV Total irgendwie, also gucken jetzt, weiß ich nicht, wie viele, 1 Million Leute zu. So, Bums. Und wenn du heute nicht performst, dann bist du hier nicht mehr eingeladen. Also gibt es verschiedene Faktoren, die dich nervös machen lassen. Und die musst du vorher kennen. Du musst wissen, was könnte sein, was kann mich heute nervös machen. Und wenn du das schon mal weißt, dann wirst du schon mal nicht überrascht von deiner Nervosität. Und wenn du nervös wirst, dann ist es, das ist ja wie so ein, das fängt ja so an, ne, diese Nervosität. Die kommt so hoch. Du musst sie runterdrücken. Also es gibt Aufregung und Nervosität. Und die Aufregung ist super. Du brauchst Aufregung für einen Auftritt, weil du bist dann bist du angeschaltet, ne? Du bist wach, du hast Spannung. Deswegen ohne Aufregung aufzutreten, ist ganz schlecht. Aber du musst merken, wo diese Aufregung sich langsam umkehrt in Nervosität. Und manchmal, das ist wie so in der Badewanne, wo das Wasser so langsam kalt wird. Weißt du, du kannst nicht sagen, jetzt ist es warm, jetzt ist es kalt, sondern es geht so langsam. Und da musst du sehr schnell merken, oh, das Wasser wird kalt, ich muss aufpassen. Jetzt wird es Nervosität und das ist... Und dann musst du ja mit Glaubenssätzen noch arbeiten. Also was ist jetzt, ist mal realistisch, was ist denn hier? Was kann schlimmstenfalls passieren? Okay? Deine Karriere kann zu Ende sein, ja. Du schläfst unter der Brücke. Okay, ja. Ja. Ein verrückter Fan, der kann dich, weiß ich nicht. Und dann auf deine Stärken. Da musst du ganz rational vorgehen. Die ganze Zeit sagen, okay, jetzt Moment. Und bist du schlecht? Nein, du bist nicht schlecht. Kennst du die Situation? Nein, du kennst die Situation. Also bleib bei dir. Und wenn sie es nicht mögen, ja, dann mögen sie es nicht. Und mit diesem Mindset auf die Bühne zu gehen.
Ich kenne das so ein bisschen, zum Beispiel jetzt auch beim Podcast, den ich gestartet habe. Und ich habe vorher noch nie ein Podcast-Interview geführt. Und da hatte ich den Termin ausgemacht fürs allererste Podcast-Interview. Und klar, ausgiebig auch vorbereitet und noch andere Podcasts gehört. Wie machen die das? Auch den Podcast von dem Gast gehört. So, okay, was hat der da für Fragen gestellt bekommen? Ich will ja nicht die gleichen Fragen stellen. Und wir haben uns dann bei ihm zu Hause auch getroffen. Alles noch vor den, also mit Corona-Abstand und so weiter natürlich. Und dieser Weg dahin war ich halt absolut nervös. Und da sind mir tatsächlich auch einfach diese ganzen Szenarios durch den Kopf gerannt. So, was könnte alles passieren? So, ich vergesse eine Frage zu stellen, die ich eigentlich stellen wollte. Oder es kommen nicht so die Antworten, die irgendwie auch spannend sind für einen Podcast oder was auch immer. Also wirklich alles durchgegangen, was alles passieren könnte. Und dann ist man aber drin, es geht los, stellt die erste Frage und dann, auch wie du das gerade gesagt hast mit diesem Bogen, der erste Witz, diese ersten Lacher und auf einmal ist alles weg und es ist eher so, man ist dann irgendwie drin und ja, alles, worüber man sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat, ist eigentlich vollkommen ja, unnötig gewesen.
Meistens, ja.
Dass alles sowieso nicht eingetreten ist.
Die kann natürlich immer noch wieder kommen, die Nervosität. Also gerade bei Auftritten ist, ja, wenn du einfach merkst, oh, das läuft hier.
Was machst du dann, wenn du merkst, so, okay, du hast gerade einen Punchline geliefert, einen Gag gemacht und der ist irgendwie gar nicht angekommen und dann gehst du vielleicht weiter zum zweiten und der kommt auch nicht an. Hast du da irgendwas, wo du dich selber wieder quasi zurückholst und dann locker bleibst oder was passiert dann da mit dir?
Erstmal denke ich, oh nein, nicht schon wieder. Aber dann merke ich halt, also ich gehe ja mit sicherem Material auf die Bühne. Also Material nennen wir die Gags, ja, Material. Und wenn das sicher ist, dann heißt es, das ist getestet. Das heißt, ich weiß, die Gags sind gut, die funktionieren. Und wenn die jetzt hier nicht funktionieren, was oft ist oder oft passiert ist, dann ist es so, wie wenn du irgendwie Wasser an der Wand hast. Du fängst an zu gucken, wo kommt das Wasser her? So. Und wenn du weißt, deine Armaturen, die sind sicher, daran kann es nicht liegen, musst du gucken, okay, woran liegt es? Liegt es am Rohr? Und dann fängst du halt an auf der Bühne, so, während du redest natürlich, du redest ja die ganze Zeit, und so im Hinterkopf ist so das Notsystem, so, ne? Der Krisenstab im Kopf kommt zusammen und überlegt, okay, was ist es? Bist du es? Redest du komisch gerade? Oder bist du zu schnell? Ja, hast du irgendwas? Oder weiß ich nicht, oder ist dein Schuh offen? Oder mögen die dich nicht? Oder? Und dann hast du ja oft erstmal dein Ego, dein gesundes Ego, was ja erstmal sagt, bescheuertes Publikum. So. Das erste, so. Aber du bist das nicht schuld. Ne? Du hast ja verschiedene Stimmen im Kopf. Ne? Eine Stimme sagt, die haben wieder keine Ahnung, was geiler Comedy ist. Ne? Die haben keine Ahnung. So, ne? Und dann kommt so eine leise kritische Stimme, die sagt, naja, aber du redest auch wirklich ein bisschen schnell gerade. Kann das sein? Ach, Quatsch. Redest genau. Und dann, ja, okay. Und du suchst halt den Fehler. Du sagst, okay, was ist es? So, liegt es an mir? Kann ich was tun oder kann ich nichts tun? Und was du aber, wenn du routiniert bist, schon mal weißt, was du nicht tun sollst, was viele Leute machen, wenn es nicht so läuft, also wenn sie vor Leuten reden. Und die meisten Menschen, die das nicht gewohnt sind, weil das ist ja immens, da sitzen 50 Leute. Und du möchtest ja, dass alle 50 Leute dich lieben. Ja, dass alle 50 Leute, wenn du zur Adoption frei wärst, dass alle 50 Leute sagen würden, ich möchte den nehmen. Das ist dein tiefer Wunsch, mit dem du auf der Bühne stehst. So, und jetzt merkst du aber, die wollen mich nicht adoptieren, ja. Die lassen mich hier. Das ist, wenn du es nicht kennst, dann ist das eine unglaubliche Power, die da auf dich einwirkt. So. Und da gehen deine Instinkte hoch, weil die meisten von uns wollen irgendwie geliebt werden oder anerkannt, was auch immer. Das heißt, bei dir dreht alles durch, innen drin. Ne? Du willst von der Bühne das. Deswegen empfehle ich auch jedem, mal in den Open Mic zu gehen, weil da regelmäßig Leute abkacken. Bomben, wie wir sagen. Stand-up Comedy, das ist der bombt gerade, wenn es so echt ruhig wird. Und wenn der Comedian richtig unter Druck gerät, ey, richtig und nervös wird und die Spucke bleibt weg und der fängt an zu zittern. Und das ist schon echt ein Naturschauspiel. Und was nicht routinierte Menschen dann machen in so Situationen, ist, sie machen das Falsche. Sie fangen an, zum Beispiel schneller zu reden. Weil sie denken, sie verlieren die Aufmerksamkeit und sagen, okay, ich muss schneller reden. Und das ist halt genau das Falsche, was du machst. Weil die Leute gehen weg von dir, weil du nicht mehr souverän bist auf der Bühne. Und sie gehen weg, also sie entfernen sich von dir, du rennst hinterher und durch das Hinterherrennen sehen sie, oh, der ist ja wirklich unsouverän. So, das ist wie jemand, mit dem du nicht spielen möchtest und der kommt die ganze Zeit, ich möchte aber, bitte lass mich mitspielen und du gehst weg und der rennt hinterher, bitte, 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 ne, und der hält sich an. Das ist das. Und das Publikum entfernt sich noch weiter. Also was du eigentlich machen musst, wenn in so einem Fall ist, zu dir zu kommen, also ruhiger werden, ganz ruhig, bei dir bleiben. Du denkst, okay, bleib bei dir, bleib jetzt ruhig, rede langsam, rede klar und guck, was passiert. Also eher langsamer, ruhiger und klarer. Also gegen deinen Impuls musst du handeln. Mhm. Oder von der Bühne gehen, kann man
ja,
auch.
Ich kenne das, wenn ich, ja, okay.
Kann man immer, siehst du? Es gibt immer eine, also, ne? Kannst von der Bühne gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ist eine Option. Ich find's wichtig, diese Frage, die du gerade auch schon gesagt hast, sich selber zu stellen, in dem Moment, kann ich was tun? Und ist das wirklich
Und manchmal sinnvoll? Kannst du nichts tun. Manchmal ist es einfach, sie verstehen es nicht, sie mögen es nicht, was auch immer es ist. Und ich habe aufgehört, Leute dann zu verachten dafür. Also, ne, ich habe aufgehört, oder Leute zu hassen. Publikum zu hassen, wenn sie nicht lachen, sondern ich habe gedacht, okay, ich kann nicht mehr das tun, als was ich hier tue, und ich tue mein Bestes, aber wenn ihr nicht lacht, irgendwie dann, naja, und im Kopf geht dann oft, man hat ja viele von diesen Auftritten, man hat ein paar sehr geile Auftritte, man hat viele mittelmäßige Auftritte und man hat ein paar sehr schlechte Auftritte. Und wenn die dann so schlecht sind, das kannst du jedem Comedian fragen, dann, wenn man seinen Text gut drauf hat, dann ist es so, der Text läuft und du hörst den Gast gar nicht mehr. Der geht so von alleine, wie so ein Tonband. Und im Kopf denkst du so, gerade im Solo, wenn du noch so 40 Minuten vor dir hast, fängst an daran zu denken, ach, gleich ins Hotel. Ach, vielleicht gucke ich mir vielleicht an die Netflix, vielleicht gucke ich mir noch einen schönen Film an und so. Ah, herrlich, dann nehme ich mir ein Bier und dann sitze ich mich schön ins Bett. So fängst du an zu denken und vorne geht der Text so und du lächelst und aber im Kopf bist du schon in deiner anderen Welt. Rückzug, innere Emigration.
Du hast gerade schon mal ein bisschen darauf eingegangen, was man machen kann, wenn man so nervös ist, um auf der Bühne zu stehen. Mal angenommen, also wir haben jetzt vielleicht unter den Hörerinnen und Hörern nicht viele, die irgendwie jetzt Stand-up unbedingt als Ziel auch haben, und aber man ja im Arbeitskontext auch viel mal einen Vortrag hält oder auch mal irgendwie, dass es sich vorstellen könnte, ein Keynote zu halten. Oder auch in einem Bewerbungsgespräch ist ja auch quasi absolut, eine Präsentation oder irgendwas, wo man auch vielleicht nervös ist vorher und Fragen gestellt bekommt und dann da auch was präsentieren muss. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps generell, so was das Thema angeht, auf die Bühne zu gehen, sich präsentieren? Du hast gerade schon mal gesagt, Ängste identifizieren. Ja. Mit Worst-Case-Szenarios auch sich zu überlegen, was kann eigentlich schiefgehen, und sich sozusagen die Ängste dann auch eventuell so ein bisschen zu relativieren und einfach sich ja nochmal Selbstvertrauen auch zuzusprechen nach dem Motto, ja, du bist gut und du kannst das schon.
Wenn es so ist, ne? Also es nützt ja nichts hier, sagst du, du schaffst das schon und sitzt im Cockpit von einem Airbus, aber bist noch nie geflogen, ne? Da kannst du genau sagen, ja, du schaffst das, ja.
Okay, gut.
Sicher? Ich weiß nicht. Was ist das für ein Hebel hier? Also man muss, Nervosität kommt ja auch, es gibt ja berechtigte Nervosität. Also wenn du in einer Abi-Prüfung bist und denkst du, also Kurvendiskussion kann ich nicht. Wenn das drankommt, dann bin ich wirklich im Arsch. Und sie kommt dran, natürlich bist du dann nervös. Also es ist wichtig zu wissen, wo bin ich auch schwach. Also zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, wo ist ein Part in meinem Lebenslauf, der mir unangenehm ist. Zum Beispiel so. Und wenn er mich danach fragt, so, dann musst du gucken, okay, dann weißt du schon mal, da kann es passieren, wenn er mich da erwischt. Und dann kannst du dann musst du dich da besser aufstellen. Und dann würde ich sagen, du musst üb im Rollenspiel mit Freunden. Musst ja nicht ganz ernst nehmen, aber mach mal ein Bewerbungsgespräch. Lass dir mal ein paar Fragen fragen. Oder nimm deinen Lebenslauf auf, wenn der dich fragt. Die klassischen Fragen sind ja, erzählen sie mal was über sich. Was sagst du dann? Und dann nimm das mal auf, hör dir das an. Ist das gut? Ist es nicht gut? Wenn es nicht gut ist, ja, weiß nicht. Also ich trainiere Bewerbungsgespräche. Ne? Ich war auch 2 Jahre Recruiter, also ich weiß auch, was die andere Seite denkt. Also wenn ich fragst, was kann man tun? Üb es. Sei dir klar, wo deine Schwächen sind, also wo Angriffsflächen sind. Und sei dir im Klaren darüber, kenne deine Symptome, wenn du nervös wirst. Jeder hat seine Symptome. Wenn du die nicht weißt, frag deinen Partner, der weiß es. Ja, meine Frau zum Beispiel, wenn die angespannt ist, dann macht die immer ihre Haare hinter das Ohr. So. Das. Und die kriegt so einen leicht, nicht ganz fokussierten Blick. Und das sehe ich sofort. Ey. Wenn ich nach Hause komme und jetzt ist alles klar. So. Und das sind für dich Symptome. Und je besser du die weißt, je schneller du das siehst. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mich auf der Bühne verhaspel. Also wenn ich ein Wort über ein Wort stolper. So, einmal ist kein Problem. Aber wenn es das zweite Mal passiert, dann weiß ich bin unkonzentriert. Also das zweite Mal, und dann ist bei mir, dann geht so, Alarmsirenen gehen an. Und dann so, okay, Concentration. Also nicht Concentration, ich sage natürlich Konzentration. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Concentrate. Weiß ich auch nicht. Klingt cooler, ey. Concentration. Concentrate. Nein, Konzentration, denke ich. Und das sind, die solltest du kennen. Also was machst du, wenn du nervös bist? Was machst du? Was passiert dann? Weißt du das bei dir, wenn du nervös bist? Was machst du?
Ja, also ich hab das, wenn ich zum Beispiel präsentiere, ich habe gerne irgendwas, was ich in meinen Händen halte, irgendwie einen Stift oder so. Und da merke ich dann, wenn ich irgendwie mal so ein bisschen mehr rumspiele oder sowas, dass ich dann merke, okay, einmal wieder centern und irgendwie zur Ruhe kommen. Und ich werde schneller. Ja. Ich rede viel schneller. So, und dann verhasst man sich auch und verliert auch so das Konzept, was man eigentlich im Kopf hatte. Und das ist dann für mich so die Sache, okay, jetzt einmal nochmal tief durchatmen, Pause machen und nochmal überlegen, wo du eigentlich gerade hin willst und was dein Ziel ist hier.
Genau, das ist das, was am öftersten passiert. Man verliert sein Timing. Und das ist manchmal nur minimal. Also manchmal merkt man, also jeder hat so sein richtiges eigenes Timing, sein Grundtiming. Und da bist du richtig stark. Wenn du in deinem Timing bist, dann bist du stark. Und manchmal reicht so ein, also ich, wenn ich Kollegen auf der Bühne höre, ich kenne die ja nun lange, ne? Ich höre sofort, die sind nur so eine Millisekunde schneller, ne? Und schon wird es schwächer. Das Ganze, und nicht nur für mich, sondern auch du merkst die Zuschauer, es hat nicht die Wucht, die es sonst hat.
Ja, also ich finde auch, so eine Sache für mich, die ich mir immer auch gesagt habe, achte darauf, dass du Pausen machst auch zwischendurch. Und nicht nächste Folie. Ja. Sondern auch sacken lassen, dass das beim Publikum auch irgendwie ankommt, was ich gerade gesagt habe. Und die nicht von so einer Lawine.
Ja. Ist eins der stärksten Mittel, um Souveränität zu demonstrieren auf der Bühne. Pausen zu machen. Es ist dieses, ich entscheide, wann ich weiterrede. Und ich brauche nicht Worte, um euch bei mir zu behalten, sondern es reicht, dass ich eine Pause mache. Ganz, ganz wichtig. Ja.
Vielleicht können wir da mal direkt einen Schwenk machen, so zum Thema auch, was dich halt aktuell auch ein bisschen mehr beschäftigt, so Storytelling und wie erzähle ich meine Geschichte. Ist ja auch was zum Beispiel bei einem Pitch oder so auch hilfreich ist, wenn man so ein bisschen mehr Struktur vielleicht auch reinbringt oder wo man diese Eigenschaft auch benötigt. Auch im Bewerbungsgespräch ist es hilfreich, wenn man irgendwie eine Geschichte auch aufbauen kann. Und da Stichwort ist Storytelling. Vielleicht mal die Frage einfach auch an dich, der sich damit auch schon lange beschäftigt hat. Was gehört zu einer guten Geschichte dazu und wie erzähle ich eine Geschichte so, dass ich die Aufmerksamkeit von meinem Publikum, von meinem Gegenüber bei mir behalte und bei der Geschichte?
Also generell gilt, um Aufmerksamkeit bei dem anderen zu bekommen, meiner Meinung nach sind es drei Säulen der Kommunikation. Und das eine ist, was sage ich? Das ist der Text, also meine Worte. Das zweite ist, wie sage ich es? Die Delivery, ja, also Timing, meine Stimme, Pausen, meine Gestik, Mimik, alles. Das ist das Wie. Und dann ganz wichtig, warum? Wer bin ich, während ich das sage? Also wie ist meine Haltung zu dem, was ich sage? Wie ist meine Haltung zu dem Satz, den ich sage? Ja, wenn ich sage, wenn ich im Bewerbungsgespräch sage, also ich bin ein guter Logistiker. Denke ich das wirklich in dem Moment? Denke ich wirklich, ich bin ein guter oder denke ich, ich bin ein sehr guter? Was so? Und wenn das nicht stimmig ist, also diese Haltung, und das ist das Wichtigste, die Haltung. Also warum erzähle ich diese Geschichte zum Beispiel? Warum erzähle ich dir jetzt diese Geschichte? Wenn ich als Zuhörer nicht verstehe, warum erzählt er mir jetzt die Geschichte? Wenn ich zu dir komme und sage, erzähl mal, weißt du, das ist unglaublich. Ich war gestern einkaufen und habe 2 Liter Milch gekauft. Dann fragst du dich, okay, Heino, und was ist der Punkt? So? Verstehst du nicht, ne? Warum? Wenn ich dir aber sage, ey, wir haben seit einer Woche haben wir keine Milch mehr getrunken und gestern hatte ich die Schnauze voll, ich bin in Budnikowski und ich habe 2 Liter Milch gekauft, zack. Ah, okay, ich verstehe ungefähr, worum es geht, ne? Auch wenn ich es noch nicht ganz verstehe, warum du mir jetzt 2 Liter, aber ungefähr verstehe ich es. Also die Haltung ist wichtig, ne? Und klar, Storytelling, ey, die Leute sind mit ihrer Aufmerksamkeit irgendwo. Ja, die wenigsten Leute sind wirklich aufmerksam. So ein Recruiter, wenn du im Bewerbungsgespräch bist oder ein Investor, ey, der hat 300 Pitches hinter sich, ja? Jetzt kommt wieder einer und sagt, ja, unsere Idee war folgendermaßen, und denkt, okay, gut. Also die sind dankbar, wenn da mal einer ist und sagt, hey, pass mal auf, der einfach mal so einen kleinen Hollywood-Film erzählt, ja, oder darstellt. So. Die sind dankbar. So. Die sind dankbar, die freuen sich. Und wenn du das als Geschichte packst, und Geschichte bedeutet immer Handlung, also es gibt Personen und Handlung in deiner Geschichte, dann gibt es das Wichtigste ist die Struktur. Das kann man auch trainieren, wenn du eine Geschichte erzählst, irgendwas, und wenn du sagst, ich habe gestern meine Schuhe geputzt. Also das ist der klassische Dreiakter, also das Setup, wie war das Setup? In dem Setup gerne schon auch so das Problem der Geschichte vielleicht stellen. Dann geht die Geschichte los, deine Widerstände mit.
Also so ein bisschen quasi Kontext und den das Gegenüber abholen, worum, also
genau, wo sind wir eigentlich gerade? So, wo geht die Geschichte los? So, ne? Und jeder Film fängt mit dem Setup an. Ne? Ob das jetzt Star Wars ist, wir sind auf dem Wüstenplaneten, also ich habe halt gerne Star Wars geguckt. Oder fantastisch auch Little Miss Sunshine, wo jeder Charakter am Anfang erstmal dargestellt wird. In 10 Sekunden ist klar, wer das gerade ist. So, dass wir, wo sind wir gerade? Oder warum erzähle ich das gerade? Im Comedy nennt man das auch die Prämisse. Also Prämisse ist zum Beispiel, ich erzähle, warum ich jetzt darüber erzähle. Zum Beispiel habe ich die Prämisse, dass ich merke, wie ich älter werde am Körper. So, das ist die Prämisse. Ne? Und jetzt kommt die Geschichte dazu. Und ich habe das nämlich gemerkt. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Also so halb hoch, meine Schulter tat tierisch weh, ich konnte meinen Arm kaum bewegen. So, das ist das Setup, ich liege halt im Bett, konnte meinen Arm kaum bewegen, jetzt kommt die Punchline. Und da in dem Moment habe ich gedacht, dann dachte ich so, ey Heino, du hast dich beim Liegen verletzt. So, das ist die Punchline. Und dann geht es noch weiter. Aber das ist ein klassischer Aufbau. Prämisse, ich rede darüber, älter zu werden. Setup, wo befinden wir uns? Im Bett, okay, ich wache auf und so weiter. Und dann kommt die Punchline, die dann noch eine andere Funktion hat. Und so kannst du jede Geschichte aufbauen. Und du solltest dir, wenn du irgendetwas erzählst, wirklich vorher kurz, wenn die Geschichte neu ist, überlegst dir kurz vorher A, B, C, erster Akt, also Setup, Handlung, Lösung. Ja, wie Star Wars, habe ich ja gesagt, Star Wars. Das ist, oder wenn du Schuhe putzen willst, willst du Schuhe putzen? Ja, ich habe Schuhe geputzt. Du kannst also sagen, okay, pass auf, ich habe meine Schuhe gesehen und die waren dreckig. So, das impliziert schon so, sagen wir mal, einen Konflikt irgendwie, ne? Ich sehe, die Schuhe sind dreckig. Und man weiß schon, okay, irgendwas wird, die sind dreckig und eigentlich hatte ich keine Zeit, aber hey, ich habe mir dann ein Schuhputzzeug genommen, ich habe die Dreck weggemacht, ich habe die eingecremt, am nächsten Tag geglänzt, habe sie jetzt da stehen sehen, sie sind sauber und hey, habe mich glücklich gemacht. Ich habe jetzt zwei saubere Schuhe. Kleine Geschichte. Also das, es gibt noch viel, ne? Es gibt wirklich ganz, ganz viel, was man machen kann, um eine Geschichte gut zu erzählen. Aber das ist schon mal so die Struktur. Und dann, also wenn ich zwei Dinge sagen würde, würde ich sagen, das, die Struktur und nimm konkrete Bilder.
Okay. Wie meinst du das?
Weil die Leute sich die Leute kriegen Bilder im Kopf. Sie kriegen Bilder. Und das ist das, was sie auch in der Aufmerksamkeit bei dir belässt. Es sind immer die Bilder, wir wollen schöne Bilder haben im Kopf. Deswegen, dann wird es wie ein Film. Aber wenn du, was kann man denn nehmen für konkrete Bilder? Ach so, wir waren letzten Jahre in Norwegen, Skiurlaub. Und jetzt kann ich sagen, hey, das war einfach total schön. Ja, aber du hast kein Bild. So, wenn ich jetzt aber sage, ey, ich war noch nie im Skiurlaub, ja. Setup, jetzt sind wir beim Setup. Ich war noch nie in meinem Leben im Skiurlaub. Ne? Und wir fahren mit dem Auto, konkret, ja, wir sind mit dem Auto, Fähre, am nächsten Morgen in Oslo. Ja, Oslo ausgefahren und dann da in die Berge gefahren und wir kommen da an und es war alles weiß. Es war alles weiß. Da war irgendwie 1,50 Meter Schnee und lauter kleine Hütten mit so Schnee oben drauf. Wir hatten eine eigene Hütte. Also eine Hütte nehmen wir an. Still, du hast nichts gehört. Diese klare, kalte Luft und dann in diese Hütte rein und dann haben wir einen Kamin angemacht. Und das war unser Urlaub. Kamin. Es hat geknistert. Ich fühle das schon. Und gerochen nach diesem, so dieses leicht rauchige. Und du guckst raus und siehst nur weiß. Und das sind Bilder. Das war jetzt.
Emotionale Bilder auch, ne? Wo ich wirklich mich auch mit irgendwie verbinden kann. Also ich fühle mich mehr da.
Also das sind die zwei Dinge, die ich empfehlen kann. Ne? Also
Ich finde durch Bilder bleibt mir die Geschichte auch einfach viel länger in Erinnerung. So, das ist ja auch nochmal ein schöner Nebeneffekt. Also an Bilder kann ich mich einfach auch noch, vielleicht in 5 Jahren kann ich mich noch an diese Geschichte erinnern, weil wenn die bildhaft erzählt worden ist und ich da wirklich auch abgeholt worden bin, irgendwie auch mit Emotionen oder irgendwie auch Gerüchen, du hast gesagt, irgendwie Kamingeruch
zum Beispiel. Genau, ne? Alles, was sinnliche Eindrücke sind, nutzt das. Und Pausen machen, um Spannung aufzubauen. Ich habe jetzt gar nicht so viele Pausen gemacht, aber
ja, gut. Schneiden wir einfach rein, die Pausen nachher. Ich kenne das ich habe ja eine Mediationsausbildung jetzt auch gemacht und da ist es oft auch so Konflikte sind ja auch relativ komplex und dann nutzen wir auch oft einfach Metaphern, um den Konflikt mal aus unserer Sicht, so wie wir haben gerade Person A und Person B zugehört, was die alles erzählt haben, die haben den beschrieben und dann versuchen wir das manchmal auch einfach als Metapher nochmal darzustellen, so wie wir das einfach mal so zu spiegeln und da ist es halt ganz oft so, dass die Medianten, so nennt man die beiden Parteien auch, sich verstanden fühlen. Sagen, ja, genau, das so fühle ich mich gerade. Das stimmt. Irgendwie, wir sind gerade auf zwei Kapitäne auf dem Boot oder sowas, ne?
Aber interessant, dass ein Bild ist besser transportiert. Also ich stelle mir auch vor, wenn man sich halt echt mies fühlt, also in einem Streit oder so, ne? Mhm. Und dann man kann ja sagen, ey, ich fühle mich gerade total mies, aber wenn man mich sagt, weißt du, ich fühle mich gerade wie so ein zerquetschter Marienkäfer, transportiert es eigentlich besser, wie ich mich gerade fühle, als dieses Adjektiv, oder?
Ja, wenn ich sage, ich fühle mich irgendwie ausgelaugt oder ich fühle mich wie so ein Marathonläufer, der wo das Ziel aber immer weiter nach vorne gesteckt wird und ich eigentlich nie ankommen kann. Das ja, kann ich dann vielleicht besser verstehen als ausgelaugt. Aber also ich fasse mal zusammen, wichtigste an einer Geschichte ist Struktur mit einem Setup, einer Handlung und einer Lösung oder einem Outcome. Und Verwendung von Bildern, wenn möglich, einfach um das schmackhafter zu machen und sich vielleicht auch zu differenzieren mit den Bildern, die man halt irgendwie beschreibt, als ja jemand, der sagt, ja, ich war im Skiurlaub, war geil, Poolpisten, ja, genau, Après-Ski-Party, okay, war auch gut. Das sagt jeder, der im Skiurlaub war. Jetzt möchte ich am Ende nochmal so ein bisschen, du hast dich jetzt, also ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, Redechamp, das, worüber wir auch gerade viel gesprochen haben, das machst du, gibst viele Workshops auch zu diesen Themen, Storytelling, basierend auf diesen ganzen Erfahrungen, die du als Stand-Up-Comedian auch gesammelt hast, berätst da hinsichtlich auch Keynotes, Vorbereitungen, generell Leute, die auch auf die Bühne wollen, so wie du das damals
und das, was ich damals nicht hatte, nämlich, also gut, mein Regisseur hatte ich dann, aber eben, genau das ist es, guck mal, ich habe dieses ganze Wissen, habe ich in 15 Jahren zusammengesammelt. Und wie habe ich es zusammengesammelt? Indem ich das alles irgendwann mal falsch gemacht habe. Und deswegen sage ich jetzt, passt auf, weil ihr könnt gerne 10, 15 Jahre auch üben und falsch machen. Oder ihr sagt, wir nehmen einen etwas schnelleren Weg. Und das, und das mache ich. Ich helfe Leuten, vor Leuten zu reden. Und das Basisding ist halt das Storytelling, weil es ist quasi wie der 8er Baustein bei Lego. Damit kannst du alles bauen. Daraus ist alles zusammengesetzt, ja.
Okay.
Gutes Storytelling und dann kannst du auch daraus eine gute Keynote aufbauen, dann eine gute Präsentation.
Ja. Okay, jetzt hast du mir die Antwort schon vorweggenommen, bevor ich die Frage gestellt habe. Und zwar nach dem Warum. Warum hast du dich entschlossen, Redechamp zu gründen? Gibt es noch einen anderen Grund neben dem, der Möglichkeit, Mentor zu sein für Menschen, die auch irgendwie auf die Bühne wollen und sich hinsichtlich Bühnenpräsenz, Storytelling auch noch weiterentwickeln wollen?
Erstmal die Kommunikationsskills auf der Bühne gelten genauso für die Realität. Es ist genau dasselbe. Das habe ich irgendwann gesehen. Es geht darum, was möchtest du sagen, wie sagst du es und wie hören die Leute zu.
Das heißt also nicht nur Mentor sein für Leute, die Stand-Up-Comedian sein wollen, sondern das, was du auf der Bühne mit Stand-Up gelernt hast, das lässt sich auch auf generell
die Kommunikation. Absolut. Und ich habe das alles wiedergefunden in Dingen wie gewaltfreie Kommunikation von Marshall, heißt der, glaube ich, ne?
Marshall Rosenberg.
Resonance von Nancy Duarte, also in den Büchern wiedergefunden und auch bei Reden wiedergefunden und auch in der normalen Kommunikation wieder. Es ist dasselbe. Es ist nur auf der Bühne, es ist potenziert. So, und der Unterschied ist, die Leute reden, antworten nicht, sondern du redest die ganze Zeit. Das ist der Unterschied. Aber ansonsten, und ich habe gesehen, was das für einen Unterschied machst, wenn du anders redest, mit dir auch anders redest. Wenn du stark redest, wenn du redest, wer du bist, wenn du dein eigenes Timing findest. Und auch bis in die Beziehung hinein. Also die Beziehung mit meiner Frau, die ist so gut geworden und das war sie nicht immer. Das war sie bei weitem nicht immer. Wir haben jetzt so die letzten 2, 3 Jahre, waren wirklich gut, aber davor, das war, es ging hoch her. Und wir haben das geändert einfach durch andere Kommunikation, dadurch, dass ich anders rede, ne? Dass ich jetzt nicht mehr sage, du blöde Kuh, ich sage jetzt nur noch, du Kuh. Verstehst du? Nein. Also, so, und es ist, also Kommunikation ist einfach alles. Also 80%. Wenn du einen Job haben willst, dann redest du. Wenn du einen Investor suchst, du redest. Wenn du einen Kunden haben willst, du redest. Wenn du eine Frau kennenlernst oder einen Typen, du redest. Wenn du Streit hast mit deiner Tochter, mit deinem Sohn, du redest. Das heißt, es ist eigentlich Wahnsinn, dass die Leute nicht permanent in irgendwelchen Kommunikationskursen sitzen, weil das ändert dein Leben. Und das war auch ein Punkt, wo ich dachte, ey, das hat so eine Auswirkung auf dein Leben. Und das will ich weitergeben. Dieses Wissen, alles, was ich mir da angeeignet habe, das gebe ich weiter. Und Auslöser war Corona. Ich habe Redechamp im März gegründet, 2020 jetzt, weil natürlich der ganze Comedy-Bereich weggefallen ist und ich gezwungen war, was gut war, dass ich das endlich mal in eine Firma gebracht habe, was ich immer so nebenher locker gemacht habe. Jetzt ist es eine Firma, jetzt hat es ein Konzept.
Ja.
Und ist halt auch ein zweites Standbein und es ist super. Also mir macht die Comedy jetzt mehr Spaß als vorher, weil ich noch ein anderes Standbein habe. Weil ich noch beides habe. Und das, ja, das, mir macht es einfach tierisch Spaß zu sehen, wenn Leute sich entwickeln. Ich habe früher gedacht, ich finde es am geilsten, wenn ich einen Gag mache und die Leute lachen. Aber ich habe mal einen Comedian vorbereitet für einen Auftritt. Und der ist dann aufgetreten und das Ding ist echt durch die Decke gegangen. Und ich habe mich bei jedem Gag gefreut, weil ich ihn auch noch zwei, drei geschrieben hatte. Und als er dann den Gag macht und die Leute drehen durch, dachte ich, ey, ich muss nicht auf der Bühne stehen. Das ist super so.
Ja. Ja. Das Küken, was gelernt hat zu fliegen oder die ersten Flügelschläge gemacht hat. Okay, also das ist, war sowieso was, was du schon mal länger auch immer mal so im Kopf hattest und auch machen wolltest und Corona war dann letztendlich so
der
die
Idee
für dich.
Oder
auch so, okay, der kleine Push der Tritt in den Hintern eher, sagst du, der dann dazu geführt hat, okay, jetzt ziehe ich das mal durch, was ich irgendwie mir sowieso schon mal vorgestellt habe oder die Vision, die ich mal hatte und mach's einfach.
Und ich habe ja Lernen studiert, also dieses anderen Leuten was beibringen, das ist ja so doch irgendwie drin gewesen.
Guck mal, hat sich das Studium ja doch gelohnt.
Ja, die haben sich richtig gelohnt. Dass ich weiß, dass ich das nie wieder machen werde.
Ja. Heino, ich fand's super spannend mit dir. Also ich habe auf jeden Fall schon mega viel mitgenommen. Ich gehe davon aus, stark davon aus, dass die eine oder andere Hörerin, Hörer hier auch schon einiges mitnehmen konnte für den nächsten Vortrag, der vielleicht, also Konferenzen sind ja gerade alles abgesagt, aber es geht ja auch online jetzt los und da ist es umso wichtiger, glaube ich, dass man noch mit der Geschichte auch überzeugt, weil man auch gar nicht so mit Gestik und auch mit Bühnenpräsenz vielleicht auch arbeiten kann. Von daher rückt da die Geschichte oder die Art und Weise, wie man kommuniziert, nochmal viel mehr auch in den Mittelpunkt. Von daher ein wichtiger Soft-Skill auf gut Deutsch, den man entwickeln sollte. Und,
je früher, desto besser.
Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen.
Ja.
du bist jetzt Comedian. Ich könnte natürlich jetzt, ich darf dich eigentlich gar nicht aus dem Podcast entlassen, ohne dass du nochmal deinen Lieblingswitz vielleicht nochmal mit uns teilst.
Ja, ich habe einen tatsächlich. Wobei, wir mögen das ja nicht, wenn man sagt Witze, ne? Das ist so Phipps Asmus und wir sind ja Stand-Up-Comedians. Aber ich habe tatsächlich einen Lieblingswitz und zwar Musiker beim Arzt. Und der Arzt sagt, tut mir leid, Sie haben nur noch 3 Wochen zu leben. Und da sagt der Musiker, ja, wovon denn? Das war der Witz. Und warum ist der gut? Weil er wahr ist. Deswegen ist er so gut. Die besten Witze sind wahr.
Ja.
Die besten Gags sind, es steckt immer ein Fünkchen Wahrheit drin.
Geil. Hast du noch einen Witz mit kaltem Wasser vielleicht?
Das ist mein zweiter Lieblingswitz. Der ist von Emion Wilnowski. Ein großartiges Witzduo auf der Bühne. Emion Wilnowski, die haben den erzählt und ich fand den großartig. Und zwar ist folgendermaßen, 2 Affen sitzen in der Badewanne. Da sagt der eine Affe, dann sagt der andere, ja, dann tu doch mehr kaltes Wasser rein.
In dem Sinne, liebe Hörerinnen, füllt eure Badewannen mit kaltem Wasser und springt rein. Heino, vielen Dank, dass du da warst. Ganz kurz vielleicht nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, wo kann man dich finden, wenn man noch mehr über dich wissen will oder mit dir in Kontakt treten will?
Danke, dass ich hier sein durfte. Am besten über LinkedIn, über meinen Namen, Heino Truser, bei LinkedIn. Ansonsten Redechamp, die Website. Und dort einfach kontaktieren. Also gerne auch, wenn irgendwelche Fragen bestehen, so zum Storytelling, zur Kommunikation, wie rede ich, Nervosität, was auch immer. Und ruft einfach an, meldet euch. Ich rechne das nicht gleich ab. So, ich möchte in erster Linie nicht gleich beim zweiten Mal. Nein, aber wirklich. Also nutzt das, ruft an. Und klar, wenn dann Interesse für einen Workshop besteht, dann können wir das auch machen oder Coaching oder so. Aber erstmal meldet euch und ich gebe gerne auch so Tipps raus.
Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Ich werde das alles verlinken, auch natürlich wieder in den Shownotes, da findet ihr das alles. Und vielen Dank, Heino, dass du da warst.
Ja, danke dir.
Das war's wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Ich hoffe, da war einiges dabei für euch, für eure eigenen Ideen, für eure Präsenz auf Bühnen oder auch so im Alltag oder im Unternehmen vor Situationen, in denen man vielleicht mal so ein bisschen Lampenfieber bekommt, dass ihr damit jetzt einen Ansatz habt, besser auch umzugehen oder das ganz anders anzugehen. Falls euch während der Folge jemand eingefallen ist, der diese Folge auch hören sollte, dann teilt diese Folge doch gerne einfach mit dieser Person und damit ihr auch von dem Wissen, was Heino mit uns geteilt hat, profitieren kann. Das geht ja auch ganz einfach über Spotify, über die drei Punkte und dann einfach auf Teilen klicken. Genau. Würde mich freuen, wenn das der Fall war, wenn hier so viel Mehrwert drin war, dass ihr sagt, das muss auch noch jemand anderes hören und ich habe da auch schon konkret jemanden im Hinterkopf. Also teilt gerne. Ja, falls ihr noch Fragen habt, dann geht gerne auf das Angebot von Heino ein, dass ihr ihn einfach direkt kontaktiert, alles in den Shownotes zu finden, wie man ihn findet bei LinkedIn oder auch auf seiner Webseite. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal in 2 Wochen auch wieder dabei seid und einschaltet, wenn ich mich mit den beiden Jungs von Duschbrocken unterhalte, Johannes und Christoph, die sich auf einer Weltreise kennengelernt haben und jetzt gerade ein Unternehmen gemeinsam führen, schon seit ein paar Jahren. Also seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Folgt dem ganzen Podcast hier gerne auch, damit ihr das nicht verpasst. Und in der Zwischenzeit springt rein ins kalte Wasser, traut euch neue Sachen und fangt an. Bis bald.